Ja, vielen Dank. Ich finde das spannend, mich beeindruckt das immer wieder, wenn Menschen wie ihr, Michael und Nancy, einfach bereit seid, trotz dieser Herausforderungen und schwierigen Situationen einfach euer Leben dafür zu geben. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und echte Vorbilder auch darin seid, einfach Dinge zu leben, vielleicht auch gegen den gesellschaftlichen Trend, das eine oder andere auch zu sagen, dafür zu stehen. Kleiner Sprung. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie Jesus wohl mit Nachnamen geheißen haben könnte? Also vielleicht sagt der eine oder andere jetzt Herr Christus. Ja, er heißt gleich, wenn man sagt, er Jesus Christus, Herr Christus, das ist leider falsch. Also wenn es sowas wie einen Nachnamen von Jesus gegeben hätte oder hat, dann wäre das eher aus Nazareth gewesen. Ja, Jesus aus Nazareth, das beschreibt ihn ein bisschen näher. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eher so ein neuer Gedanke, so aus Nazareth. Das ist so, Nachname ist da irgendwie, ja, da, so beten die wenigsten von euch. Also ich glaube jedenfalls. Ne? Das ist also, wenn ich euch so bei Beten zuhöre oder dem einen oder anderen, das habe ich so noch nicht gehört. Deswegen ist dieser Beiname von Jesus, Christus, ist etwas geläufiger für uns. Aber dieser Name Christus ist eigentlich im eigentlichen Sinne kein Name, sondern er ist ein Titel. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Messias gehört. Messias ist Christus, das griechische Wort Christus, auf Hebräisch übersetzt, so im hebräischen Ursprung, bedeutet der Gesalbte. Und diese Welt zu salben oder jemandem zu salben, ist für uns ja eher so eine fremde Welt. Wir kennen das eher so aus der Medizin, Hautpflege, wir cremen uns ein. Aber das ist nicht gemeint. Also mit dem Titel der Christus ist nicht gemeint, dass Jesus sich häufig eingecremt hat. Damals wurden nämlich Könige, wenn sie in ihr Amt eingeführt wurden, in einem feierlichen Akt mit Salböl übergossen. Und nicht nur Könige, sondern auch Priester und Propheten, immer wenn es diese Einsetzungen gab zu diesem besonderen Dienst, dann wurden sie halt gesalbt bzw. mit Salböl übergossen. Man kann sich das vorstellen, als wäre das so ein Segen gewesen, den sie empfangen und nur noch viel sinnlicher, wohlriechender, bildlicher, erfahrbarer als das, was wir jetzt tun, zum Beispiel, wenn wir für Knöpfels beten und sie segnen. Und damals, anders als heute, wusste jedes Kind, was dieser Titel Christus, der Gesalbte, bedeutet. Die Propheten hatten nämlich einmal vorausgesagt, dass eines Tages dieser Messias kommt, dass Gott seinen Gesalbten, seinen Christus schicken wird. Und da war klar, das ist nicht irgendein Gesalbter, nicht irgendein König, nicht irgendein Prophet oder nicht irgendein Priester, sondern es geht um den König, um den Priester, um den Propheten, der kommt und tatsächlich in diesem Land, was sich in einer starken Bedrückung empfunden und auch ja, offensichtlich war, dass sie genau an dieser Stelle erfahren, dieser Prophet, dieser König verändert alles. Und deswegen sind diese zwei Worte, Jesus Christus oder Jesus der Christus, vielleicht das kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Weil wir damit sagen, Jesus ist der Messias, er ist der König, der erwartete Priester, der Prophet, auf den wir schauen. Wir geben ihm damit eine ganz große Ehre. Und das ist auch das, was Weihnachten zu so einem besonderen Fest macht. Wir feiern nicht einfach nur irgendeine Person, die hier auf diese Welt gekommen ist, sondern wir feiern, dass dieser König, der König zu uns kommt. Und damit ist Weihnachten nicht einfach nur irgendein Geburtstag, irgendein Gedenktag, sondern damals wurde das Kind geboren, an das wir uns bis heute erinnern, dass es tatsächlich ganz besonders war und für uns ja eine besondere Freude ist. Und dieser Mensch, Jesus, dessen Geburt wir noch heute feiern, ist eben dieser Christus, der von Gott gesandte König, Prophet und Priester. Und 400 Mal im Neuen Testament wird dieser Titel für Jesus gebraucht. Und die Frage ist doch eigentlich, wenn er der Gesalbte heißt, der Christus heißt, wer hat ihn eigentlich gesalbt? Und ich weiß nicht, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen biblischen Hintergrund habt und so in den Geschichten kramt, ob euch direkt bewusst ist, ja, wann wurde Jesus eigentlich gesalbt? Und wenn man dann ein bisschen tiefer hineinschaut, und diese Geschichte wollen wir heute reinschauen, dann erkennen wir, es war eigentlich ganz wenige Tage vor seinem Tod, dass er gesalbt wurde. Und diese Geschichte finden wir im 14. Kapitel vom Markus-Evangelium. Und ich lese sie euch mal stückweise etwas vor. Und als er, Jesus, in Bethanien war, im Hause von Simon, dem Aussätzigen, da saß er zu Tisch und da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten, kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da ist also ein Mann, der als Simon vorgestellt wird und der lebt in einem offensichtlichen Wohlstand, sodass er Menschen zu sich einladen kann und auch Jesus zu sich einlädt. Simon wird hier in dem Text der Aussätzige genannt. Was wir wissen können, ist, dass das nicht sein aktueller Gesundheitsstand ist. Ja? Weil wenn er aussätzig gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, dann hätte er weder zu Hause wohnen, noch mit anderen Menschen zusammen essen dürfen. Aussatz war diese krass anstrengende Krankheit und deshalb mussten Leute, die infiziert waren, außerhalb der Städte leben und waren isoliert und alleine. Das total Krasse ist, dass Jesus gerade diesen Menschen immer wieder persönlich begegnet, dass er auf sie zugeht, dass er eben sich nicht davon, ja, von der Angst leiten lässt, sondern dass er auf sie zugeht, sie heilt, sie befreit von ihrer Isolation. Und es scheint fast so, als wären Jesus und Simon genau auf diese Art und Weise, und deswegen wird es erwähnt, zusammengekommen, nämlich dass Jesus auf ihn in seiner Krankheit zugegangen ist und sie Freunde geworden. Jesus hat ihn geheilt und jetzt ist Jesus bei ihm immer wieder mal zu Besuch. Warum dieses Treffen dort gerade stattfindet, das sagt der Text nicht wirklich, aber es klingt am Anfang erstmal so, als würden die beiden nur zu zweit essen. Und später merken wir, dass noch eine ganze Menge an Beobachtern oder Leuten, die mitessen, Mitgäste dort sind, auch mit dabei. Es sind noch mehr Leute eingeladen. Jetzt stellt euch diese Szene, die wir gerade gehört haben, mal als eine Weihnachtsfeier vor. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen weit hergeholt. Weihnachten feiert man so, wie wir es jetzt feiern, erst seit dem 3. und 4. Jahrhundert. Aber lassen wir die Geschichte spaßeshalber mal am 26. Dezember spielen. Also da stehen Bäume, weiß nicht, wie es bei euch im Wohnzimmer ist, unser Baum steht schon da, geschmückt, im Zimmer, Kerzen brennen, es duftet so ganz angenehm, so eine weihnachtliche Atmosphäre, Tannenzweige, Lebkuchen, alles geht seinen geregelten weihnachtlichen Gang. Vielleicht machen einige Familienmitglieder noch so einen kleinen Verdauungsspaziergang, sind unterwegs, anderen unterhalten sich, trinken Kaffee, Tee, was auch immer da ist. Und Opa ist auf dem Sessel eingeschlafen, dem reicht das Ganze, war einfach ein bisschen zu anstrengend, der schnarcht vor sich hin und plötzlich kommt diese Frau hinein. Einfach so, unangekündigt, kommt diese Frau in diese Szene. Was hinter diesem Auftritt steckt, wissen wir noch gar nicht. Im Lukas-Evangelium wird diese Geschichte ähnlich beschrieben und dort wird gesagt, diese Frau, die hineinkam, war eine stadtbekannte Sünderin. Aber hier bei Markus klingt das ein bisschen anders, weil diese Frau, die hineinkommt, ein ganz teures Parfüm, ein Salböl besitzt. Und sie kann sich auch offensichtlich ungehindert in dieser etwas besseren und hochgestellteren Gesellschaft bewegen. Und so tritt sie halt in dieses Haus ein und es sieht so aus, als wäre ihr ziemlich egal, was die anderen Leute über sie denken. Sie kommt mit einem Auftrag. Sie will in dieser Szene, in der es um alles geht, direkt zu Jesus hin. Und plötzlich passiert etwas, dass sie ihn in diesem Moment zum Zentrum dieser Feier macht. Sie denkt sich, es kann doch nicht sein, dass wir hier alle Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus in die Mitte. Jesus ist zwar irgendwo in dem Betrieb, irgendwo ja, Teil dieses Ganzen, der ganzen Feier und Festlichkeit, der Idee, man pflegt einen höflichen Umgang mit ihm, man kümmert sich auch um ihn, niemand ist unfreundlich, aber da ist der Tannenbaum, der Weihnachtsbraten, die Plätzchen, der Kaffee, die Unterhaltung und er ist einfach nur so ein Element der ganzen Feier, wie viele andere auch. Und das scheint diese Frau zu wurmen. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist sie einfach nur dankbar für das, was sie in Jesus erlebt hat, die persönliche Begegnung zu ihm oder die Heilung von Simon. Oder sie hat erkannt, dass Jesus doch einfach mehr ist als ein anderer Weihnachtsgast. Dass er in all seiner Höflichkeit, Bescheidenheit vielleicht doch eben das ist, dieser Christus, der von Gott gesandte König, Priester und Prophet. Also hat diese Frau ein tiefes Bedürfnis, Jesus in den Mittelpunkt dieser Feier zu stellen, ihn herauszustellen. Und was sie tut, ist, sie salbt ihn. Und sie macht ihn im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Gesalbten, zu Christus. Ob das jetzt ein religiöses Bekenntnis ist oder ja, was auch immer, oder nur ein Akt des Überschwangs, eigentlich wissen wir das nicht. Sie verletzt auf jeden Fall alle Regeln des Anstands. Und eigentlich war das, was da passiert, abgrundtief peinlich. Aber jetzt stellt euch mal ganz kurz vor, wie mag es Jesus gegangen sein in diesem Moment. Er sitzt da, er führt Gespräche, trinkt vielleicht gerade einen kleinen Schluck Kaffee oder Wein und da kommt die Frau hinein und schüttet ein ganzes Fläschchen Öl über seinem Kopf aus. Das mag vielleicht sein, dass das Öl teuer ist, dass es gut riecht. Aber ich glaube, dass in diesem Moment wäre mir das ganz schön, das wäre so nebensächlich. So die Haare fangen an zu kleben, ja? Alles ist voll damit, das Zeug läuft in den Ausschnitt, so, die ganzen Klamotten sind, ich weiß nicht, diese Situation ist irgendwie tatsächlich ein bisschen grotesk. Aber verrückterweise ist das nicht das, worüber sich die Leute aufregen. Ich lese nochmal weiter. Da sagt der Text ab Vers 4, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll denn diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie, die Gäste, fuhren sie, die Frau, an. Und das ist quasi das Kontrastprogramm zu dem, was die Frau hier macht. Ja, die Frau, ihr geht es darum, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zu ehren, ihm etwas besonders Gutes zu tun. Und den Leuten ist das ziemlich egal, dass Jesus jetzt aussieht wie mit Klamotten geduscht. Niemand springt auf, um ihm ein frisches Hemd zu bringen. Niemand springt auf, um ihm ein Handtuch zu bringen, sondern ihr Blick richtet sich auf das, was die Frau falsch gemacht hat in ihren Augen. Dieser Skandal, diese Verschwendung von kostbarstem Öl. Wie kann die nur? Und irgendwie ist dieser Einwand ja auch berechtigt. Was die Frau tut, ist übergriffig, ist verschwenderisch. Und wahrscheinlich hätte kein Mensch etwas gesagt, hätte sie nur 1-2 Tropfen auf den Kopf von Jesus ausgegossen. Aber die ganze Flasche? Oder 300 Silbergroschen? Das ist der Preis, was dieses Öl gekostet hätte. Das ist eine unvorstellbare Summe in dieser Zeit, in der 80% der Menschen mit einem Silbergroschen pro Tag auskommen mussten. Judas verrät Jesus für 30 Silbergroschen. Mit einem Monatsgehalt kriegt Judas dafür, Jesus zu verraten. Und diese Frau haut mit ihrer Geste fast ein Jahresgehalt auf den Kopf. Und da scheint doch der Einwand der Anwesenden ziemlich berechtigt. Ja, was soll diese Verschwendung? Hätte man das Geld nicht besser den Armen geben sollen? Das wäre doch sinnvoller gewesen. Und ich finde das interessant, weil das eine Frage ist, die sich eigentlich jedes Jahr Weihnachten uns stellt. Ob uns das bewusst ist oder nicht, aber alles, was wir kaufen, was wir ausgeben, was wir verschenken an Weihnachten, kann man das wirklich rechtfertigen? Ich habe einen Schreck bekommen letzte Woche, als ich aufs Konto geguckt habe. Die Lichter leuchten, die Geschenke. Aber die Lichter leuchten, was für eine Energieverschwendung. Weihnachtsferien, Autofahrten, die Familie zu besuchen. Müsste man dieses Geld nicht eigentlich anders investieren? Irgendwelchen Leuten geben, die es wirklich brauchen und zufriedener sein. Und so ähnlich stelle ich mir vor, müssen doch diese Argumente von den Freunden von Simon in dem Moment geklungen haben. Und sie haben völlig recht. Was die Frau aus unserer Geschichte hier in ihrem Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen, tut, das ist nach vernünftigen Maßstäben falsch. Und es ist auch interessant, dass sie, die alles gerade durchgezogen hat, jetzt keinen Ton mehr sagt. Sie lässt diese Kritik einfach auf sich einhageln. Und vielleicht ist diese Heftigkeit des Shitstorms, was auf sie kommt, überrascht sie auch völlig, weil sie mit so einem ganz anderen Gedanken da hineingegangen ist und jetzt feststellt, oh krass, das sieht gar keiner so wie ich. Und das ist die Frage, hat sie wirklich so klug gehandelt? Ist das, was Simon und seine Freunde zu ihr sagen, nicht eigentlich auch wahr? Hat nicht Jesus selbst ein Leben in Armut gewählt und seine Jüngerinnen und Jünger dazu aufgefordert, sich um die Bedürftigen zu kümmern? Hätte sie nicht Jesus vielleicht viel mehr geehrt, wenn sie genau das getan hätte, nämlich dieses Geld zu nehmen und eben den Armen zu geben? Und das sagen ja Simon und seine Freunde. Wobei die Frage ist ja, glaubte diese Frau daran oder glauben wir daran, dass Simon und seine Freunde das wirklich getan hätten, wenn sie so eine Flasche hätten, die nämlich zu verkaufen und das Geld dann den Armen zu geben? Sie hätten das Fläschchen vielleicht nicht über Jesus ausgekippt, aber sie hätten es auch nicht den Armen gegeben. Und das ist oft so ein großer Unterschied zwischen dem, was man von anderen Leuten fordert und was man dann selber bereit ist zu tun. Also schweigt die Frau in einer Mischung vielleicht aus Scham und Trotz. Ich lese nochmal weiter ab Vers 7. Jesus sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, wenn ihr wollt. Könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und das ist interessant, weil Jesus sich mit seiner Antwort, mit dem, was er sagt, sich voll auf die Seite der Frau stellt und nicht auf die Seite der ganzen vernünftigen oder vielleicht sogar christlichen Argumente. Ja? Er nimmt die Frau in Schutz und sagt, lass sie. Und er macht so eine spannende Unterscheidung, die kommt leider nicht so richtig in diesen Bibelübersetzungen raus. Ich habe das gelesen, dass in der Luther-Übersetzung, die ich hier gesagt habe, steht, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber im griechischen Urtext steht wörtlich, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst danach, in dem Satz darauf, im Hinblick auf die Armen und Bedürftigen, redet Jesus von guten Werken, die wir als Christinnen und Christen tun sollen. Also sagt Jesus, er unterscheidet hier zwischen einem schönen Werk und einem guten Werk. Und ganz offensichtlich scheinen wir in unserem Leben beides zu brauchen. Ja, das Schöne und das Gute. Und gute Taten können die schönen Taten nicht ersetzen und schöne Taten können die guten Taten nicht ersetzen. Und vielleicht kennst du das oder wahrscheinlich kennst du das. Das Schöne, das Bedachte, vielleicht sogar Verschwenderische, was wir von Menschen erhalten, was wir erfahren, das ist manchmal viel erfüllender als das Zweckmäßige, was wir bekommen. Weil wir das Schöne brauchen. Und diese Frau, was sie tut, tut sie an Jesus aus reiner Liebe. Und Liebe ist eben, wie sie ist. Sie ist überfließend, verschwenderisch. Liebe rechnet nicht und Liebe rechnet sich nicht. Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles nach Zweckmäßigkeit, nach Effizienz, nach ja, einfach, dass es möglichst optimal funktioniert, in dieser Welt lässt sich Liebe doch eigentlich gar nicht rechtfertigen. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit mit einem einzigen Menschen verbringt, wenn er doch so vielen anderen Menschen helfen könnte. Es lässt sich auch nicht rechtfertigen, dass Menschen oder ein Mensch Kinder zeugt in einer Welt, in der alle 2 Sekunden ein Kind am Hunger stirbt. Oder lässt sich die Zeit rechtfertigen, die wir uns für Gott nehmen, die wir für ihn reservieren, wenn wir angesichts so vieler Nächster, die dringend Hilfe brauchen, doch auch für die arbeiten könnten, sie lieben können, für sie da sein könnten? Und das streue einfach mal den Gedanken, kannst du mal gucken, was du damit machst, aber ist die Liebe zu Gott, die scheint doch innerhalb eines christlichen Lebens so ein sehr fragwürdiger Luxus zu sein. Du könntest doch auch viel, viel andere Dinge tun, in dem Moment, in dem du dir persönliche Zeit mit Gott nimmst. 300 Silbergroschen, mit denen man so viel Gutes hätte tun können. Und Jesus sagt, lasst sie, hört doch auf mit euren Rechnereien. Für euch, die ihr so ausschließlich auf gute Taten ausgerichtet seid, werde ich immer nur Jesus das Vorbild sein. Jesus, der, dem man hinterherläuft, Jesus der Lehrer, Jesus der gute Mensch aus Nazareth. Aber erst diese Frau macht mit ihrer Liebe mich zu dem Christus. Erst die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht meinem und ihrem Leben einen so besonderen Glanz. Lies mal Vers 8. Sie hat getan, sagt Jesus, was sie tun konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ich weiß nicht, das klingt ja so ein bisschen makaber, was Jesus hier sagt. Ja, dass er sagt, sie salbt meinem Leib schon mal für mein Begräbnis. Weil für eine Totenbalsamierung braucht man nicht nur ein, zwei Tropfen, sondern tatsächlich, es muss diese ganze Flasche sein. Und die Frau hat das getan, was alle bis dahin verpasst haben. Sie salbt nämlich Jesus. Die hat die längst fällige Salbung, die längst fällige Einsetzung von Jesus nachgeholt. Und es wurde Zeit. Und so wird und ist Jesus mit seiner Salbung zum Titel Christus, ist er der Gesalbte, ist er der Mittelpunkt in dieser Feier, in diesem Haus. Und ich frage mich, wie und ob es wohl möglich sein kann, in irgendeiner Weise, wenn ich Weihnachten feiere, wenn du Weihnachten feierst, jetzt bald, ob es irgendwie möglich ist, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zu salben, ihn hervorzuheben, wenn wir dort mit unseren Freunden und Verwandten in der nächsten Woche zusammen sind. Ich lerne aus dieser Geschichte, dass es eigentlich, dass unsere Feier sich gar nicht so sehr stark verändern muss. Niemand zwingt uns, mit unseren liebgewordenen Weihnachtstraditionen zu brechen, ja? Weder im Kreis der Familie noch alleine. Und was diese Frau in der Geschichte gemacht hat, hat maximal 3 Minuten gedauert. Also vielleicht mit der anschließenden Diskussion eine halbe Stunde. Ja? Aber es war jetzt nicht so ein Ding, wo gesagt hat, oh, da muss man den ganzen Abend für planen. Aber diese Frau hat der Weihnachtsfeier in Anführungsstrichen von Simon im Grunde nichts groß verändert, aber sie hat an einem Punkt Jesus sichtbar in den Mittelpunkt gestellt. Sie ist damit nicht allzu geschickt vorgegangen. Ja? Also es war schon ein bisschen polterig. Nächstes Jahr wird sie es vielleicht cooler machen. Aber dadurch, dass sie Jesus für einen kleinen Moment sichtbar gemacht hat, verändert sich diese ganze Feier. Und ich glaube, wenn wir Jesus bewusst in den Mittelpunkt stellen und vielleicht schon mal an unsere Weihnachtsfeiern in der nächsten Woche denken, dann ist Weihnachten mehr als ein bloßer Gedenktag für einen Menschen, der schon fast 2000 Jahre tot ist. Und wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, dann könnten wir vielleicht mal uns überlegen, wie wir Jesus salben wollen, wie wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und das kann so ein ganz kleiner Schritt sein, zu dem ich euch ermutigen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit euren Verwandten zusammen seid, die vielleicht nicht so ein gemeindegeprägtes Zusammensein haben. Vielleicht macht es Sinn, dass ihr einmal ein Tischgebet sprecht, mit dem in dem Kontext niemand gerechnet hat. Oder die Weihnachtsgeschichte am 25.12. unerwartet an der Kaffeetafel vorzulesen, um Leute daran zu erinnern. Warum sind wir eigentlich hier? Vielleicht machst du ein bisschen Lobpreismusik im Hintergrund an oder erzählst eine persönliche Geschichte, warum du dich über Weihnachten freust, dass Jesus geboren wurde und du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Und ich würde euch ermutigen, das nicht aus einem Pflichtbewusstsein herauszutun, nicht so ein Gefühl, weil Gott das von uns erwarten würde in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach aus Liebe, aus dem Bedürfnis heraus, Jesus an diesem Tag in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass man keineswegs wie die Frau jetzt in der Geschichte die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten. Ihr kennt eure Familien, ihr kennt eure Freunde, ihr wisst, was die aushalten. Ja? Pusht es nicht zu sehr. Das ist kontraproduktiv. Aber was wir tun können, ist, diesen wunderbaren Gott in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, oh, was hat er für uns getan? Warum ist er so wertvoll? Dieses Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, ist ein ganz besonderes Kind. Es ist nicht einfach nur ein Mensch, das zweifellos auch, aber es ist vor allem Jesus, der Christus. Jesus, der, den Gott in die Welt gesandt hat, um uns zu retten, um uns zu heilen, um uns zu segnen. Und weil er es so wert ist, können wir ihn in die Mitte stellen. Denn allein unsere Liebe ist das, die dieses Kind zu dem auch salbt und zu Christus macht, an Weihnachten und an jedem anderen Tag unseres Lebens. Und ich möchte dafür beten, dass wir hier an dieser Stelle und wir ja, werden ja in den nächsten Tagen immer wieder Kontakt, wenn auch nur virtuell, zu den Menschen haben, die vielleicht zu unserer Familie gehören, zu unseren Freunden gehören. Wir werden uns hier in den Weihnachtsgottesdiensten sehen. Und unser Ziel ist es, nicht einfach nur ja, in dem Fest, dieses Fest zu erleben, gute Gemeinschaft zu erleben, schöne Geschenke zu erleben. All das, all dieses ist richtig und wichtig, aber wir wollen Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du als Mensch auf diese Welt gekommen bist. Wir glauben, dass du vom Vater gesandt worden bist, um ja, diese Welt zu retten, zu heilen, zu segnen. und was diese Frau getan hat, in diesem Kontext, der an so vielen Stellen sich vielleicht um dich gedreht hat, aber dich nicht in den Mittelpunkt gestellt hat, wo Diskussionen so viel wichtiger waren, dass diese Frau uns vormacht, was es bedeutet, dich in den Mittelpunkt zu stellen, unser Bestes, unser Schönstes für dich zu geben und dann, um die Leute um uns herum auch erfahren zu lassen, was diese Beziehung zu dir ausmacht. Und ich möchte für jeden Einzelnen, der wir hier sind, jetzt beten, dass du uns hilfst, dass wir dieses Weihnachtsfest auch ganz neu erleben, indem wir gar nicht so sehr vielleicht mit den alten und schönen Traditionen, die wir bei uns zu Hause haben, brechen müssen, sondern tatsächlich so ein neues Bewusstsein zu haben, dass du der Mittelpunkt bist. So bete ich, dass du dich uns allen persönlich so vorstellst, zu uns allen sprichst, so wie Nancy das ja in diesem letzten Satz in ihrer Geschichte erzählt hat, wie du ihr begegnet bist und ihr gesagt hast, dass du schon alles vorbereitet hast, dass jeder von uns genau das erfährt, dass das für dich gar kein neuer Gedanke ist, sondern du dich gerne von uns in den Mittelpunkt stellen lässt und uns zeigst und offenbarst, wie du das gerne möchtest. Danke dafür, dass wir auf dich vertrauen können. Amen.